Ich lese aus dem Alten Testament einen Text aus dem zweiten Buch Samuel im 12. Kapitel, der zugleich Predigttext ist. Der Herr schickte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, erzählte er ihm eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann. Und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. David wurde sehr zornig über den Mann und sagte zu Nathan: So gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschonte. Doch Nathan entgegnete David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will ich dir noch dies und das dazugeben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Den Hethiter Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt. So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein, zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast. Du hast dir die Frau des Hethiters Uriah genommen und sie zu deiner Frau gemacht. Da bekannte David vor Nathan: Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David: Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben, denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Und Nathan ging nach Hause. Das Evangelium steht bei Lukas im 18. Kapitel. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zöllner wie dieser hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zöllner aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch. Der Zöllner ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Amen. Die Geschichte aus dem Alten Testament, die wir vorhin schon einmal gehört haben und uns jetzt noch einmal näher anschauen wollen, die hat alles zu bieten, was ein spannender Film hat und braucht. Nämlich eine sich dramatisch zuspitzende Handlung, prall gefüllt mit Intrigen, Sex and Crime, und als der Täter schon sicher ist, dass niemand ihm etwas anhaben kann, eine überraschende Wendung, die der Gerechtigkeit dann doch noch zum Sieg verhilft. Die Geschichte klingt, als spiele sie heute. Ein Lehrstück über Machtmissbrauch und Skrupellosigkeit. Tatsächlich hat sie sich aber im alten Israel zugetragen. Sie beginnt damit, dass König David Bathseba die Frau eines seiner Offiziere beim Baden beobachtet und sie begehrt. Dass sie verheiratet ist, stört David dabei keinesfalls. Er lässt die Frau in seinen Palast bringen, und er lässt sie in seinen Palast holen, als Uriah, ihr Mann nämlich, im Krieg ist und verbringt eine leidenschaftliche Nacht mit ihr. Als sich zeigt, dass die Nacht nicht ganz ohne Folgen geblieben ist und die Frau schwanger, gewährt er dem Ehemann, also Uriah, Fronturlaub in der Hoffnung, damit dann ihm das Kind unterschieben zu können. Als das misslingt, schickt er den Mann wieder an die Front und gibt ihm einen Brief an seinen Hauptmann mit, in dem er fordert, den Mann mit einem Himmelfahrtskommando zu beauftragen, das seinen sicheren Tod bedeutet. Wenn das nicht perfide ist, lässt den Mann sein eigenes Todesurteil überbringen. Das Schlimme dabei ist, der Coup gelingt. Der Mann stirbt den Heldentod. Damit ist König David am Ziel seines Begehrens angelangt. Nach einer kurzen Trauerphase holt er Bathseba zu sich, die sein Kind unter dem Herzen trägt. Wer wollte ihm denn jetzt den König Einhalt gebieten, der keine höhere Instanz zu fürchten braucht? Niemand im Grunde. Aber David hatte die Rechnung ohne Gott gemacht. Am vorläufigen Ende dieser Geschichte heißt es lapidar in der Bibel: Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. 2. Samuel, Kapitel 11. Damit ist wie häufig in Krimis am Ende eines Kapitels ein Signal gesetzt, dass die Geschichte weitergeht und vielleicht eine neue Wendung zu erwarten ist. Bisher haben wir die Geschichte mit diese Erzählung mit unerbittlicher Konsequenz, die mit unerbittlicher Konsequenz zeigt, wie David sich immer tiefer in Schuld verstrickt, als Zuhörer geradezu genossen. Nicht nur, weil sie spannend ist und sich dramatisch zuspitzt, sondern auch, weil wir uns so entspannt zurücklehnen können. In dem Bewusstsein, so böse wie David sind wir nicht. Vor der schwarzen Negativfolie seiner Geschichte stehen wir mit relativ weißer Weste da. Fehlt eigentlich nur noch, dass der Bösewicht seiner gerechten Bestrafung zugeführt wird und unsere Welt wäre wieder im Lot. Und tatsächlich, dem Übeltäter wird eine Falle gestellt. in die er nichts ahnend hineintappt. Und der Fallensteller ist kein geringerer als Gott selbst, der seinen Propheten Nathan zu David schickt. Wir hören noch einmal die biblische Erzählung, die Nathans Auftritt so schildert.
Der Herr schickte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, erzählte er ihm eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann, und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. David wurde sehr zornig über den Mann und sagte zu Nathan: So gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschonte.
Er merkt es nicht. David merkt es einfach nicht, dass er selbst in dieser Geschichte vorkommt, die Nathan ihm erzählt. Und Nathan macht das natürlich ganz geschickt. Es ist ja auch keineswegs so, dass diese Erzählung, die wir gerade gehört haben, eins zu eins sich auf das übertragen lässt, was David getan hat. Die Züge darin, die auf Bathseba hindeuten, werden märchenhaft verfremdet. Das Schäfchen isst von seinem Tellerchen und trinkt aus seinem Becherchen. So will man vielleicht die Geschichte fortsetzen in Anlehnung an das Märchen von Schneewittchen. Der Arme hielt das Lamm wie eine Tochter, was auf Hebräisch Bat heißt. Also eine Anspielung auf Bathseba ist. Aber David merkt das nicht. Er wird nur zornig, als er hören muss, der Reiche habe willkürlich das Lamm des armen Mannes genommen und geschlachtet. Und Nathan appelliert damit an Davids Sinn für Gerechtigkeit. Und der tappt in die Falle hinein. So gewiss der Herr lebt, sagt David, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Es ist ja immer leichter, die Schuld bei anderen zu suchen, nicht wahr? Aber dass er nun auch gleich noch die Todesstrafe fordert für den Diebstahl eines Schäfchens, das schießt doch vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus. Hätte er dabei geahnt, dass er damit ein Urteil über sich selbst spricht, dann wäre er wahrscheinlich ein bisschen milder gewesen. Aber er merkt es nicht. Was nun folgt, muss David wie ein Blitz getroffen haben.
Doch Nathan entgegnete David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will ich dir noch dies und das dazugeben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Da bekannte David vor Nathan: Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David: Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben, denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Und Nathan ging nach Hause.
Jetzt hat Gott ihn da, wo er ihn haben wollte. Du bist der Mann, sagt Nathan zu David. Er meint damit, du bist der Mann aus der Geschichte. Und David sollte sich, ohne es zu ahnen, selbst verurteilen. Das ist schon ein raffinierter Schachzug Gottes. Denn über dem König gab es ja keine andere, keine höhere Instanz, die hätte angerufen werden können. Gott bringt so das Opfer, das Recht der Opfer zur Geltung, erinnert David durch den Mund Nathans daran, was er alles für ihn getan hat. Er hat ihn vor Saul gerettet, er hat ihm alle Macht in Israel und Juda übertragen. Du hast alles geerbt, was Saul gehörte, sogar seinen Harem hast du übernommen. Aber nein, das genügt dir nicht. Du konntest den Hals nicht vollkriegen. Warum nur hast du das Wort Gottes verachtet? Ja, warum nur? Warum kreisen auch wir immer wieder nur um uns selbst? Suchen unseren Vorteil auf Kosten anderer. David bringt diese Fragen zum Nachdenken über sich selbst. Plötzlich gehen ihm die Augen auf und er sieht sich im Licht der Gerechtigkeit Gottes. Jetzt gibt es keine Ausflüchte mehr. Seine Schuld ist offensichtlich. Er bekennt sich schuldig. Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Er stellt sich jetzt wieder unter das Gebot Gottes, über das er sich hinweggesetzt hatte. Und Gott vergibt ihm. Gott bestätigt nicht das Urteil, das David über sich selbst gesprochen hat, also das Todesurteil, sondern er lässt Gnade vor Recht ergehen. Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst, verkündet der Prophet. Aber die Gnadenzusage hebt nicht alle Folgen der bösen Tat auf. Spätere gewaltsame Auseinandersetzungen innerhalb der Familie und vor allem der Tod des mit Bathseba gezeugten Kindes wurden vom Volk damals als Strafe Gottes interpretiert und so Nathan in den Mund gelegt. Das, was uns heute also befremdlich erscheint, dass das Kind, das nichts dafür kann, sterben muss, das wurde vom Volk damals doch noch als Strafe Gottes angesehen. Damit endet die Geschichte also nicht mit einem einfachen Happy End, sondern mit den schmerzlichen Folgen, die wir auch im wirklichen Leben haben. Dieses Lehrstück von menschlicher Schuld und göttlicher Vergebung möchte uns einen Spiegel vorhalten, in dem wir uns erkennen. Und zwar so, wie wir sind. Da hilft es dann auch nicht weiter in der Zuschauerrolle zu bleiben. Da bringt es uns nichts zu beteuern, dass wir ja nicht die Ehebrecher und Mörder sind. Sondern da werden auch wir vor die Frage gestellt, ob wir uns unserer Grenzen wie auch unseres Fehlverhaltens und unserer Sünden bewusst sind. Wenn wir im Familien- und Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit Konflikte oder sogar Streit und Verletzungen erfahren, geben wir die Hauptverantwortung dafür anderen oder sehen wir uns vielleicht auch als Mitverantwortliche? Wir können uns glücklich schätzen, wenn Gott auch uns einen Nathan schickt, jemand, der uns die Augen öffnet für das Leid, das wir anderen vielleicht angetan haben. Der Weg zur Einsicht ist ja bekannterweise nicht oft sehr leicht und manchmal gelingt sie eben auch erst durch das Mitwirken anderer Menschen, so wie hier Nathan. Es ist am Ende aber der Weg, der die Wende mit sich bringt und der die Augen öffnet. Außerdem zeigt diese Geschichte darüber hinaus, dass keine Schuld so groß sein kann, dass sie nicht von Gott vergeben werden könnte, wenn sie bereut wird. Das ist das Tröstliche und auch Ermutigende an dieser Geschichte. Ich kann bei Gott abladen, was mich belastet. Ich muss mich nicht selbst verurteilen, sondern ich darf auf Gottes Gnade bauen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.